Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. 19 Tore in 5 Spielen. Die Fußball-EM ist torreich gestartet. Das 6. Spiel zwischen Dänemark und Slowenien hat bis jetzt ein Tor gesehen. Für die Dänen. Es steht 1:0. Für zehntausende Fans sind die Spiele eine große Party, von der auch die Austragungsstädte profitieren wollen. Wie das gelingen soll, obwohl so ein Event viele Millionen Euro kostet, das frage ich gleich den Leipziger Sportbürgermeister Heiko Rosenthal. Außerdem hören Sie in dieser Sendung, was eine Kehrseite der Partystimmung bei Fußball-Großereignissen sein kann. Ein Anstieg von nationalistischen Haltungen. Und es geht nicht nur um Fußball, sondern zum Beispiel auch um Rudern. Bundestrainerin Brigitte Bielich spricht über Querelen im Deutschlandachter, der kurz vor Olympia in der Krise steckt. Es war mehr als eine Schrecksekunde, die einige Journalisten und Niederlande-Fans heute Mittag auf der Reeperbahn in Hamburg überstehen mussten. Ein Mann, bewaffnet mit einer Spitzhacke und einem Molotow-Cocktail, hat versucht, sie anzugreifen. Die Polizei konnte den Angreifer erst durch Schüsse stoppen. Der Angreifer wurde dabei schwer verletzt. Andere Menschen sind körperlich nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei geht aber im Moment nicht von einem gezielten Angriff mit Bezug auf die EM aus. Zum Glück ist auch der Rest des Nachmittags in Hamburg friedlich verlaufen und die Feierlaune der niederländischen Fans dürfte nach dem 2:1 Sieg gegen Polen sich nochmal gesteigert haben. Michael Augustin fasst das Spiel zusammen.
Das war eine Party in Orange in Hamburg. Das Fußballspiel passte zur Stimmung in der Stadt und im Stadion. Die Niederlande dominant auf den Rängen und auf dem Rasen, aber verschwenderisch in Sachen Chancenverwertung. Und so ging Polen nach einer Viertelstunde durch ein Kopfballtor von Buxa überraschend in Führung, der Ersatzmann des verletzten Lewandowski. Der starke Gakpo traf nach einer halben Stunde zum Ausgleich für die Niederlande. Das Siegtor durch Wout Weghorst ließ dann aber lange auf sich warten. In der 81. Minute eingewechselt, erzielte der Bundesliga-Stürmer kurz danach mit seinem ersten Ballkontakt das 2:1.
Das Gefühl war sehr gut bei uns alle.
Wir haben uns heute gut gefühlt und der Auftakt ist immer sehr wichtig. Wir haben sehr gut gespielt, aber wir müssen unsere Möglichkeiten natürlich nutzen. Wir sehen zu, dass wir in den nächsten Spielen besser sind, aber es ist ja gut gegangen.
Wout Weghorst sorgte für das Ergebnis, das zum Spielverlauf passte. Die Niederlande spielten tollen Fußball, waren klar überlegen, aber eben nicht effektiv. Der Versuch von Weghorst war der 21. Torschuss. Die Polen hatten ohne Lewandowski in der Offensive nur halb so viele Abschlüsse zu bieten.
Der nächste Favorit startet also erfolgreich in das Turnier, genauso wie Deutschland, Spanien und auch Italien gestern Abend gegen Albanien. Im Moment stehen sich in Stuttgart Slowenien und Dänemark gegenüber und wir blenden uns ein in die ARD-Live-Reportage. Ihr Reporter ist Philipp Hofmeister.
Höybier kommt eingelaufen, das war so eine halbhohe Variante, an sich ganz gut, aber zu wenig Punch dahinter. Höybier unter Druck, bekommt den Ball da nicht verteidigt. Dann mit der Hacke wieder an den Strafraum geleitet zu Höylund. Höylund am ersten vorbei, am zweiten bleibt da hängen. Eriksen, halbrechte Position, müsste hinterlaufen werden. Wird jetzt auch hinterlaufen von Andersen. Das ist eigentlich ein Innenverteidiger. Andersen holt den Ball aber noch vor der Seitenlinie und spielt auf Bar. Bar zurück auf Andersen. Und jetzt müssen die Dänen zwangsweise neu aufbauen, weil Slowenien wieder ein Stück weit rausgeschoben hat. 64% Ballbesitz für Dänemark, aber es steht nach wie vor nur dieses eine Tor und diese 1:0-Führung. Und Dänemark greift an mit Jonas Wind im Strafraum. Wird bei der Ballannahme ganz kurz gestört. Und so kann der slowenische Verteidiger klären. Und es gibt die nächste Ecke nach 56 gespielten Minuten. Und natürlich ist auch das wieder eine Geschichte.
Soweit
für
also
Christian
der Eindruck
Eriksen
aus dem Stuttgarter Stadion von Philipp Hofmeister und auch ARD-Reporter Martin Roschitz verfolgt diese Partie und alle Partien der Europameisterschaft. Guten Abend, Herr Roschitz.
Guten Abend, grüße Sie.
Auffällig ist ja an diesem Wochenende, es fallen viele Tore insgesamt. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Ja, 20 sind es schon gewesen. Mich überrascht das ehrlich gesagt. Also ich finde es gar nicht selbstverständlich, denn bei dem Modus, den es ja gibt, dass selbst die besten 4 Gruppen Dritten weiterkommen, man hat das ja auch beim Europameister Portugal gemerkt 2016, da reicht ja oft auch schon, wie den Portugiesen damals, 3 Unentschieden in der Gruppenphase. Also man kommt trotzdem weiter. Deswegen überrascht mich diese offensive Herangehensweise eigentlich. Ich hätte nicht damit gerechnet.
Aber ist ja schön für uns. Wir sehen viele Tore. Für das deutsche Team beginnt jetzt langsam aber sicher die Vorbereitung auf das nächste Spiel gegen Ungarn. Was steht da bis dahin jetzt auf dem Trainingsplan?
Ganz gerade aktuell, seit 18.30 Uhr läuft eine Teamsitzung. Da geht es darum, wie die Stärken und wie die Schwächen der Ungarn aussehen. oder das Trainerteam rund um Julian Nagelsmann erwartet eine andere Vorgehensweise, als die Schotten das getan haben. Das heißt, die Ungarn werden höher anlaufen, die werden also die Deutschen früher unter Druck setzen, so wie das die Griechen auch gemacht haben bei der EM-Generalprobe. Das wird die Deutschen vor Probleme stellen, vor größere Probleme, aber es wird auch neue Möglichkeiten eröffnen. Es wird mehr Räume geben und die Trainingsinhalte in den nächsten beiden Tagen werden natürlich auch sein, wie gehen wir damit um, mit diesem höheren Pressing, mit dem höheren Anlaufen und wie nutzen wir die Räume möglichst effektiv.
Einschätzungen und Ausblicke von ARD-Reporter Martin Roschütz. Vielen Dank an Sie. Und wir werden gegen Spielende auch nochmal live nach Stuttgart schalten, zur Schlussphase dann zwischen Slowenien und Dänemark, um da dann mitzukriegen, wie das Spiel endet. Die Erwartungen rund um diese Fußball-Europameisterschaft hier in Deutschland, die sind riesig. Der Deutsche Fußballbund hofft zum Beispiel, dass die EM positive Folgen für den Amateurfußball hat. Aber was kommt wirklich an der Basis an? Matthias Friebe hat sich rund um das Eröffnungsspiel in München umgehört.
Legacy. Ein Lieblingswort von Spitzenfunktionären. Ein Turnier wie die EM soll ein Erbe haben, das über die 4 Wochen hinaus bleibt. Eine von vielen Hoffnungen, ein Schub für den Amateurfußball. Viele Kinder und Jugendliche, die sich nach einem erfolgreichen Turnier bei den Vereinen anmelden. Dieser Effekt, so hoffen die Verantwortlichen, soll sich bei einem Heimturnier noch verstärken.
Wir vom Bayerischen Fußballverband zum Beispiel haben eine Fußballzone im Olympiapark eingerichtet, wo wir uns präsentieren und wo wir auch versuchen, neue Spielerinnen und Spieler zu gewinnen.
Erklärt Frank Ludewig, der Vorsitzende des Fußballkreises München. Erst im Olympiapark auf der Großbildleinwand EM-Fußball schauen und dann am Rande der Fanzone das Ganze selbst ausprobieren. Auch Frank Ludewig freut sich über jeden neuen Nachwuchskicker. Gerade in München ist das aber organisatorisch nicht unproblematisch.
Jetzt haben wir in München die Situation, dass die Vereine, insbesondere im Jugendbereich, alle aus allen Nähten platzen. Also wir haben Wartelisten, mir fehlt die Fantasie, wie hier noch mehr Jugendliche aufgenommen werden sollen oder können in die Vereine.
Ein Luxusproblem in der bayerischen Landeshauptstadt, das weiß Frank Ludewig. Er leitet mit knapp 2800 gemeldeten Mannschaften einen der größten Fußballkreise in Deutschland. München hat andere Sorgen als Kreise in ländlichen Regionen, wo es teils schwer ist, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.
Für uns wäre es viel wichtiger gewesen, dass neue Sportstätten, neue Plätze, neue Kunstrasen gebaut wären. Ja, genau.
Das wird es durch die Europameisterschaft aber sicher nicht geben. Frank Ludewig hofft deshalb vor allem auch auf ein immaterielles Erbe des Turniers.
Dass der Fußball der Europameisterschaft Vorbild wird für den Fußball hier in meinem Kreis.
Damit meint er vor allem das Verhalten der Spieler auf dem Platz. Das Vorbild ist für viele Amateurkicker, gerade im Jugendbereich. Ein Erfolg könnte tatsächlich die neue Regel sein, dass sich in strittigen Situationen nur der Kapitän beim Schiedsrichter beschweren darf. Die Regel wird bei der EM zum ersten Mal getestet.
Das Verhalten der Spieler dem Schiedsrichter gegenüber ist ein ganz großes Problem im Kreis, weil viele, insbesondere junge Schiedsrichter, sich nicht wohlfühlen, so wie die Trainer und die Spieler mit den Schiedsrichtern umgehen.
Deshalb hofft Ludewig auf eine konsequente Anwendung der neuen Regel, wie beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland schon zu beobachten. Eigentlich sind die Amateure schon in der Sommerpause. Die schweren Unwetter vor 2 Wochen sorgen aber für eine Verlängerung in die Zeit des Turniers. Einige Aufstiegsspiele müssen noch absolviert werden.
Die Abmachung war, dass während der Europameisterschaft keine Amateurfußballspiele stattfinden. Wir haben jetzt hier eine Ausnahme gemacht und die Ausnahme kann man, finde ich, auch gut begründen durch den Katastrophenfall des Hochwassers.
Deshalb hat Ludewig auch alle Hände voll zu tun in diesen Tagen. 1-2 Spiele will er selbst im Stadion besuchen bei der Europameisterschaft. Ansonsten ist das Turnier für den ehrenamtlichen Kreisvorsitzenden weit weg, selbst wenn es direkt vor seiner Haustür stattfindet.
Natürlich, das ist UEFA-Thema.
Matthias Riebe, Deutschlandfunk EM-Reporter mit Eindrücken aus München. Also dort erwarten die Teams im Amateurbereich von der EM vor allem mehr Respekt auf dem Spielfeld. Für die 10 Ausrichterstädte soll es aber natürlich um mehr gehen und es soll mehr rumkommen. Und dafür ist auch eine ganze Menge Geld ausgegeben worden. Berlin zum Beispiel 83 Millionen Euro, Frankfurt 30 Millionen, Dortmund noch 24 Millionen. Das Geld fließt zum Beispiel in die Fanzonen, die von der UEFA vorgeschrieben sind, in Modernisierungsarbeiten in der Stadt und natürlich auch in die Sicherheit. Und über die Kosten und Nutzen der Europameisterschaft für die Ausrichterstädte spreche ich jetzt mit Heiko Rosenthal von der Linkspartei. Er ist in Leipzig der zuständige Bürgermeister für Sport. Guten Abend, Herr Rosenthal.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Herr Rosenthal, Leipzig rechnet mit 15 Millionen Euro Ausgaben. Ist das nicht ziemlich viel Steuergeld für 4 Wochen Party?
Ich denke, es ist gut angelegtes Geld. Wir haben sehr transparent den Prozess der Bewerbung mit unserem politischen Gremium begleitet, diskutiert und insofern uns auch ganz bewusst für diese Europameisterschaft entschieden. Und es kommt ja viel zurück im Rahmen der Umwegrentabilität. Und insofern glaube ich, richtig gut angelegtes Geld, sowohl fürs Stadtmarketing als auch für den Leipziger Sport.
Was genau soll zurückkommen?
Ja, es geht zum einen darum, dass wir ja mit dem Geld entsprechend Hotellerie, Gastronomie, Handel, Dienstleistungen in der Stadt unterstützen, aber auch die Kultur. Denn Gäste, die nach Leipzig kommen, nutzen natürlich auch die Kultur. Und zum Zweiten haben wir für die Europameisterschaft ein Kunstrasen-Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Das heißt, Vereinen wurden entsprechend Kunstrasenplätze für den Fußball bezuschusst. Und wir hoffen natürlich, dass am Ende der Europameisterschaft Kinder den Weg in die Sportvereine finden. Und nicht nur im Fußball, sondern es gibt ganz viele andere Angebote und insofern damit auch der Sport gestärkt wird.
Kriegen Sie die 15 Millionen Euro, die Sie investieren, wieder rein?
Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben von der Handelshochschule hier in Leipzig, die uns dokumentiert oder formuliert, dass es mal 4 gegebenenfalls betrachtet werden darf. Das heißt 15 Millionen Euro Invest, am Ende 50 bis 60 Millionen Euro Umwegrentabilität, die in Leipzig ausgegeben wird. Und insofern sind wir davon überzeugt, gut angelegtes Geld.
Es gibt aber diverse unabhängige Studien aus der Vergangenheit, die zeigen, dass der wirtschaftliche Effekt für Austragungsstätte von Sportgroßereignissen marginal ist und teilweise sogar negative Effekte hat. Warum ignorieren Sie solche Studien?
Na, wir ignorieren sie ja nicht. Wir haben an der Stelle eine Studie, die uns das Gegenteil belegt. Wir haben auch im Zuge, ich sag mal, des Projekts.
Aber solche Studien hat es also und solche Versprechungen hat es ja auch von vielen anderen Host Cities im Vorfeld auch immer gegeben. Und wenn man dann danach guckt, sieht man dann, diese Prophezeiungen sind nicht in Erfüllung gegangen.
Gut, wir evaluieren. Wir haben ein Institut beauftragt, tatsächlich die Europameisterschaft zu begleiten. Sowohl in Befragung von Gästen, die nach Leipzig kommen, was sie insbesondere auch ausgegeben haben, welche Dienstleistungen, welche Einrichtungen sie genutzt haben. Und wir befragen natürlich auch die Hotellerie, Gastronomie. Wir haben eine eigene Beherbergungssteuer in Leipzig, wo wir statistisch genau nachweisen können, wie viel Geld tatsächlich dann auch insbesondere für die Übernachtung ausgegeben wird und werden am Ende dieses Evaluationsergebnis auch transparent veröffentlichen und dann tatsächlich wissen, ob dieser Punkt der Umwegrentabilität mal 4 auf die Investitionskosten dann auch eingetreten ist und stellen uns dann am Ende auch der kritischen Diskussion, sollte das so nicht aufgegangen sein.
Und wenn das nicht aufgegangen ist, dann zieht sich Leipzig zum Beispiel aus einer möglichen Bewerbung für die Olympischen Spiele in Deutschland zurück?
Das werden wir dann mit unserem politischen Gremium wieder diskutieren. Der Stadtrat hat ja hier eine bewusste Entscheidung getroffen und auch mit diesen Ergebnissen wird man dann umgehen. Wir haben im nächsten Jahr das internationale Deutsche Turnfest, eine ähnliche Veranstaltung, die ähnlich kostet. Und wenn man gegebenenfalls dort nicht zu dieser Umwegrentabilität kommt, muss man diese Frage sicherlich objektiv diskutieren. Aber am Ende hat auch der Stadtrat dann das Zünglein an der Waage und entscheidet, ob er öffentliche Mittel, die der Stadthaushalt zur Verfügung stellen könnte, ausgeben will.
Warum ist der Glanz von Sportgroßereignissen so groß, dass sich Städte wie Leipzig dann auch so willentlich mit der UEFA in Vertragsverbindungen setzen, in denen die Städte am Ende das finanzielle Risiko tragen?
Also am Ende ist es sicherlich ein großes Thema Stadtmarketing. Man kann einfach auch über eine solche Veranstaltung, auch andere Veranstaltungsformate, seine Stadt auch international präsentieren und sich als guter Gastgeber präsentieren. Und da nutzt man gerne auch jede Bühne. Man nutzt Messen, man nutzt Kongresse, aber man nutzt eben auch solche Sportgroßveranstaltungen. Und wichtig für mich auch noch deutlich herauszuheben, wir investieren ja sozusagen in die Sportinfrastruktur und in Stadt und Region. Es fließen keine Zuschüsse unsererseits an die UEFA oder einen Verband. Und insofern muss man, glaube ich, auch sagen, das Geld, was wir in die Hand nehmen, bleibt in der Stadt, bleibt in der Region und, glaube ich, ist gut angelegtes Geld für Marketing und Sport.
Sie machen den Job jetzt schon seit einigen Jahren, haben viel mit der UEFA in dieser Position zu tun. Ist die UEFA ein guter Vertragspartner?
Na gut, die Verträge, die man abschließt, die sind natürlich herausfordernd. Allerdings sind die am Anfang eben einem auch bekannt, wenn man sie tatsächlich unterzeichnet. Das heißt, wir haben auch hier in Leipzig insbesondere auch wiederum gegenüber unserem Stadtrat für hohe Transparenz gesorgt. Und der Stadtrat hat das dann am Ende eben auch beschlossen. Und man kann sich dann an der Stelle jetzt nicht aussuchen, ich lasse die Passage weg und nehme dafür die. Man weiß am Anfang, worauf man sich einlässt. Und insofern, glaube ich, ist das immer so. Wenn man in einen Vertrag hineingeht, sollte man sich vorher gut überlegen, was man da unterzeichnet. Wenn man sich es überlegt hat, dann ist es auch. Dann kommt dann man nicht dann wieder raus.
Warum kann man das nicht verhandeln? Warum hätten nicht alle potenziellen Host-Cities das so machen können wie Bremen zum Beispiel? Die Bremer haben an einzelnen Punkten gesagt, liebe UEFA, das akzeptieren wir nicht. Die Bremer sind dann ausgeschieden, wurden nicht als Austragungsort benannt, die anderen 10 Städte eben dann schon. Warum haben sich nicht diese 10 Städte insgesamt oder alle Städte, die sich beworben haben, nicht zusammengetan, um gegenüber der UEFA zusammen zu verhandeln?
Also wir haben uns zusammengetan. Es gibt über den Deutschen Städtetag eine entsprechende Klammer, dass wir als Host Cities dort auch gegenüber der UEFA gemeinsam auftreten. Es ist ja nicht nur der Vertrag, es sind dann auch die Details in der Ausgestaltung, die man dann in Vorbereitung bzw. während des Turniers dann auch nochmal sozusagen miteinander besprechen muss, ob das tatsächlich, so wie es formuliert ist, auch umgesetzt werden muss. Also dort treten wir gemeinschaftlich auf. Und hinsichtlich der Verträge von Sportverbänden muss man einfach auch klar sagen, dass diese, ich sag mal, ein großes Angebot an möglichen Host-Cities entsprechend wissen und insofern dann auch gegenüber den Städten sicherlich auch als starker Vertragspartner sich sozusagen präsentieren.
Naja, aber im Fall der UEFA, so viele große Stadien gibt es in Deutschland ja nicht. Also die UEFA kann ja keine Europameisterschaft in Paderborn austragen. Nichts gegen Paderborn, aber das klappt nicht.
Also es gibt schon auch noch andere Städte, die EM-tauglich gewesen wären. Und nochmal, man muss am Anfang entsprechend transparent diese Verträge dann auch offenlegen und mit seinem politischen Gremium das entsprechend diskutieren. Und dann gab es in Leipzig eine Entscheidung und die muss man dann auch respektieren.
Kurz zum Abschluss, was müsste am Ende der Europameisterschaft aus Ihrer Sicht passiert sein, damit Sie sagen, diese 15 Millionen Euro, die waren es wert?
Ja, am Ende geht es erstmal darum, dass wir eine gute Europameisterschaft in Deutschland durchgeführt haben, sich Deutschland, aber auch die Host Cities, auch Leipzig als gute Gastgeber präsentiert haben. Gegebenenfalls auch die deutsche Nationalmannschaft gut abschneidet. Wir drücken ihr alle die Daumen. Und am Ende für uns das Stadtmarketing, das, was wir uns erhofft haben von der Europameisterschaft, auch umgesetzt wurde und wir insofern dann zukünftig auch von höheren Gästezahlen für Gastronomie, Hotellerie, Dienstleistungen in unserer Stadt partizipieren.
Sagt Heiko Rosenthal, der Sportbürgermeister der Stadt Leipzig, hier live im Deutschlandfunk. Herr Rosenthal, vielen Dank für das Interview und Ihnen noch einen schönen Abend.
Dankeschön, Ihnen auch.
Ja, und gerade beim Fußball geht es eben um viel Geld, aber natürlich auch um viele Emotionen. Und auf einmal fiebern bei so einem Turnier auch Menschen mit, die sich ansonsten kaum für Fußball begeistern können. Die WM 2006 ist dafür wahrscheinlich immer noch das Paradebeispiel. Bis heute stellen viele Menschen aus Politik, Fußball und gesamtgesellschaftlich das Sommermärchen als ein Ereignis dar, das praktisch nur positive Facetten hatte. Aber Studien zeigen, eine solche Begeisterung kann auch dazu führen, dass nationalistische und fremdenfeindliche Einstellungen zunehmen können. Patrick Seibel fasst die Ergebnisse zusammen.
Fußballspiele sind grundsätzlich geeignet, Gruppenrivalitäten anzuheizen. Und Stadien sind die Orte, an denen das besonders gilt. Sozialwissenschaftler wie Martin Wienanz sprechen von einem fußballspezifischen Setting.
Wir haben es im Fußballstadion mit einem hochverdichteten Raum zu tun. Wir haben es mit einer Atmosphäre zu tun, die grundsätzlich konfliktorientiert getrimmt ist. Und in einer solchen hochverdichteten Atmosphäre sind Aufschaukelungsprozesse wesentlich leichter möglich. Es ist ein abwertungsanfälliges Setting, kann man sagen.
Martin Wienanz ist Professor für Sozialwesen an der Katholischen Hochschule NRW. Aktive Vereinsfans wie etwa die Ultras, so sagt er, stehen großen Nationenturnieren eher skeptisch gegenüber.
Sodass man schon sagen kann, dass das Publikum Publikum, was die Nationalmannschaftsspiele besucht, durchaus etwas anders strukturiert ist als das, was die Bundesligaspiele zum Beispiel aufsucht. Nichtsdestotrotz entwickeln sich natürlich auch bei Länderspielen entsprechende Emotionen und Gefühle.
Und abhängig von Spielereignissen und Turnierverlauf sind auch hier sehr starke Emotionalisierungen möglich. Wienands nennt als Beispiel die WM 2006 in Deutschland. Als viele Menschen auf großen Fußballpartys mit schwarz-rot-goldenen Flaggen und Farben öffentlichen Patriotismus gezeigt haben.
Im Kontext von Fußball-Länderspielen kann das auch die Nation sein, die dann auf diese Art und Weise auch erlebbar wird.
Michael Mutz ist Professor für Sozialwissenschaften des Sports an der Uni Gießen.
Und das führt häufig dazu, dass auch die Identifikation, die Verbundenheit mit dieser Gruppe ansteigt. Ich würde also sagen, das kann auch so was sein wie eine Grundlage für Zusammenhalt. Jemand hat Fußball-Länderspiele auch mal als das letzte Lagerfeuer der Nation bezeichnet.
Für die Zeit von großen Turnieren rückt das pluralistische Gesellschaftsgefühl in den Hintergrund und ein kollektives Wir steht im Vordergrund, so Michael Mutz. Das wichtigste Medium dabei sei das Fernsehen.
Die Art und Weise, wie wichtige Fußballspiele inszeniert werden, ist schon sehr darauf angelegt, die Stimmung aus dem Stadion auch nach Hause zu transportieren. Die Kommentierung ist äußerst emotional und auch ein bisschen patriotisch. Also das sind alles Strategien der Emotionalisierung, die darauf angelegt sind, dass die Leute am Fernseher auch mitfiebern und mitgenommen werden.
Die Bildmedien, allen voran das Fernsehen als Multiplikator, erzeugen die Stimmung einer ganzen Nation im Fußballfieber, sagt Michael Mutz. Studien zeigen, dass im Kontext von erfolgreichen Großturnieren wie WM oder EM der Nationalstolz messbar ansteigt.
Aber was da genau für ein Stolz entsteht, das ist wirklich eine spannende Frage. Wir haben das mal versucht, 2016 bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich zu untersuchen. Und wir sehen da, mit jedem gewonnenen Spiel steigt der Anteil der Menschen in Deutschland, die sagen, ich bin stolz auf Deutschlands Erfolge im Sport. Oder auch allgemeiner, ich bin stolz, Deutscher zu sein.
Gleichzeitig stiegen auch nationalistische Einstellungen wie die Ansicht, Deutschland sei anderen Ländern überlegen oder müsse viel mehr Einfluss in der Welt haben.
Also der manchmal eher harmlos und vielleicht auch karnevalesk wirkende Fußballpatriotismus mit den feiernden, geschminkten und in schwarz-rot-gold gekleideten Leuten, der hat durchaus auch die Tendenz, nationalistische Einstellungen zu fördern. Das ist im Grunde ein ganz schmaler Grat.
So zeigte eine Studie der Universität Marburg nach der WM 2006, der sogenannte deutsche Partypatriotismus ging einher mit einem Anstieg nationalistischer und fremdenfeindlicher Einstellungen in der deutschen Bevölkerung. Dass es auch mit Bezug auf die Nationalmannschaft solche Einstellungen gibt, hat eine aktuelle Umfrage von Infratest DIMAP gezeigt. Demnach wünschen sich rund 20% der Befragten mehr weiße Spieler in der Nationalelf. Zwar wurde die Erhebung wegen suggestiver Fragestellungen auch kritisch gesehen, das Ergebnis überrascht die Forschung aber nicht. Daniel Nöllecke, Juniorprofessor am Institut für Sport- und Medienforschung der Sporthochschule Köln, startet demnächst ein Forschungsprojekt zum Online-Hass gegen Leistungssportler. Dazu gehört auch das Phänomen, dass bevorzugt dunkelhäutige Sportler bei sportlichem Misserfolg zur Zielscheibe von Rassismus werden.
Hier werden vor allen Dingen eben Personen angegriffen, weil sie einen Elfmeter verschossen haben oder so etwas. Und ihnen wird dann auch sportliche Tauglichkeit oder sportliche Exzellenz letztlich abgesprochen und sportliche Leistungsfähigkeit abgesprochen. Beispielsweise eben im Fall der rassistischen Äußerungen gegen englische Fußballer nach verschossenen Elfmetern. Und das ist ja nicht nur auf die Fußballer beschränkt.
Nöllecke betont, auch ohne sportliche Ursache werden als fremdmarkierte Spieler rassistisch abgewertet. Wie zuletzt dunkelhäutige Spieler der deutschen U17-Nationalelf nach einem Jubelfoto. Aber auch gegenläufige Entwicklungen sind möglich. Das zeigt eine Studie der Uni Bielefeld zur WM 2010.
Und da kam aber eben nicht raus, dass während der WM in irgendeiner Form die Feindlichkeit gegenüber anderen ethnischen Gruppen angestiegen ist, sondern im Gegenteil, dass ein stärkeres Diversitätsbewusstsein auch zu spüren war.
Özil-Effekt wurde das genannt. In einer divers aufgestellten Nationalmannschaft wurde Mesut Özil, der Sohn türkischer Einwanderer, zu einer Inklusionsfigur.
Das heißt, dass es auch durchaus positive Entwicklungen bei solchen Nationenturnieren geben kann und man vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit dem gegenüber zeigen kann. Aber nichtsdestotrotz bieten sich solche Turniere auch an, dass sie ideologisch überfrachtet werden von Mobilisierungsexperten, die es genau darauf anlegen.
Welche Folgen kann Fußball, Patriotismus für die Einstellung in der Bevölkerung gegenüber Minderheiten haben? Ein Beitrag von Patrick Seibel. Und jetzt ist gerade der Ausgleich gefallen zwischen Dänemark und Slowenien. Wir blenden uns ein. Philipp Hofmeister ist Ihr Reporter.
Auf den dänischen Keeper gekommen. Sei es drum. Treffer steht, Treffer zählt. 77. Spielminute. Erik Jansa von Górnik Szabsze aus der polnischen Liga trifft zum 1:1 und unter dem Strich ist das inzwischen gar nicht mal so unverdient. Die beiden Gelegenheiten nach den Einwürfen, der Kopfball von Scherin, der knapp vorbeiging, der Rechtsschuss an den Pfosten gerade von Šeško und jetzt der Ausgleich. Hallo Slowenien, da ist sie, die kleine Fußballnation in dieser EM-Endrunde und sie fahren direkt den nächsten Angriff. Ich freue mich auf die Schlussphase, 12 Minuten noch regulär zu spielen. Slowenien auf dem rechten Flügel.
Soweit also Philipp Hofmeister, 1:1 in Stuttgart. In zwei Wochen beginnt der Grand Slam in Wimbledon, das wichtigste Tennisturnier auf Rasen. Im Vorfeld finden diverse Vorbereitungsturniere statt, unter anderem in Stuttgart. Und dort hat der britische Tennisspieler Jack Draper heute das Finale gewonnen. Kersten Eichhorn.
Der Sieg von Jack Draper ist eine große Überraschung. Galt doch der Italiener Matteo Berrettini als zweifacher Weißenhof-Sieger, als Favorit im Duell mit dem jungen Briten. Rasenspezialist Berrettini dominierte dann auch erwartungsgemäß im ersten Satz auf dem ausverkauften Center Court in Stuttgart, schaffte zwei Breaks und gewann 6:3. Dann aber änderte sich das Bild. Der 22-jährige Jack Draper präsentierte sich ab dem zweiten Durchgang vor allem beim eigenen Service deutlich stärker. Er ließ diesmal kein Break zu, gewann den Satz mit 7:6 im Tiebreak. Die Entscheidung dann im dritten Satz. Draper, der auch Vorjahressieger Francis Tiafoe ausgeschaltet hatte, gewann mit 6:4. Die Überraschung auf dem Weißen Hof war perfekt. Neben 250 Punkten für die Weltrangliste darf sich Jack Draper, ab Montag die britische neue Nummer 1, auch über knapp 120.000 Euro Preisgeld freuen.
Der Schlagmann ist im Rudern eine der wichtigsten Positionen. Er bestimmt die Schlagfrequenz und damit das Tempo des Boots. Im Deutschlandachter war viele Jahre Hannes Ozig. Der Schlagmann holt unter anderem in Rio und Tokio auf dieser Position olympisches Silber. Nach Tokio war er dann 2 Jahre raus. Nach schwachen Ergebnissen des Achters sollte Ozig dann das Boot bei den Spielen in Paris doch noch zu einer Medaille führen. Kurz vor dem letzten Weltcup heute in Posen hat Bundestrainerin Brigitte Bielich Ozig dann aber wieder ausgebotet, weil die Leistungen nicht, wie erhofft, besser geworden sind. Aber auch die Generalprobe heute ist nicht sonderlich erfreulich verlaufen. Jan Dittjugert.
Platz 2 für den Deutschlandachter im letzten Rennen vor Olympia. Und was auf den ersten Blick wie ein gutes Ergebnis klingt, ist letztlich eine Enttäuschung. Denn die großen Medaillenkandidaten für Paris waren auf dem Malta-See nicht vertreten, mit Ausnahme von Australien. Und der Deutschlandachter hatte im Ziel mehr als 5,5 Sekunden Rückstand auf die Australier. Vor 3 Wochen beim Weltcup in Luzern lag das Team aus Down Under nur gut 0,5 Sekunde vor dem deutschen Flaggschiff. Der personelle Wechsel auf der Schlagmannposition hat sich beim Deutschlandachter also nicht ausgezahlt. In dieser Verfassung scheint eine Olympiamedaille meilenweit weg. Bei diesem Weltcup-Finale gab es für den Deutschen Ruderverband in den olympischen Klassen 1x Gold durch den Frauen-Doppelvierer, 3x Silber und 1x Bronze. Allerdings war ein Großteil der Weltspitze in Posen nicht am Start.
Der Deutschlandachter befindet sich also in einer Krise und darüber habe ich vor der Sendung mit Bundestrainerin Brigitte Bielich gesprochen. Frau Bielich, muss man angesichts des Rückstands auf die Topboote sagen, eine Medaille bei Olympia für den Achter ist utopisch?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich war oder ist noch unsere Zielstellung, dass der Kampf darum bestehen soll. Wenn wir da noch einen kurzen Rückblick machen, 2021 hatte der Achter den 7. Platz erreicht, 23 dann den 5. Platz und damit auch die Olympia-Qualifikation geholt. Und jetzt, ja, waren natürlich die Träume hochgewachsen, dass wir auch sagen, ja, Angriff weiter. Wir wollen natürlich auch um eine Medaille kämpfen. Ja, das Ergebnis ist natürlich jetzt nicht ganz das, was wir erwartet haben. Ich muss schon gestehen, ja, wir haben eine kleine Krise. Wir stehen auch in den Umbruch mit der Schlagposition, wo wir jetzt wieder Mathe Schönherr das Vertrauen ausgesprochen hatten, der ja im vergangenen Jahr zur WM in Belgrad den Achter dann auch zur Olympia-Qualifikation geführt hat.
War es ein Fehler von Ihnen, auf der Position des Schlagmanns innerhalb des Olympiajahres jetzt so hin und her zu wechseln zwischen Hannes Oetzig und jetzt eben wieder Mathis Schönherr, der, wie Sie es gesagt haben, ja im vergangenen Jahr das Boot zur Qualifikation geführt hat?
Ich würde das jetzt nicht als Fehler titulieren. Ich würde sagen, ja, es waren nochmal Versuche, um etwas vielleicht zu optimieren. Hannes hatte im Winter, im Februar, das Vertrauen von uns gekriegt, aufgrund seiner Erfahrung auch nochmal als Schlagmann zu arbeiten. Mathis Schönherr hatte da einen kleinen Hänger, wo wir gesagt haben, ja, wir wechseln, wir probieren es aus bis Luzern, bis zum Weltcup Luzern. Ich sag mal, die Ergebnisse, die der Achter in der Saison gebracht hat, waren ein bisschen durchwachsen. Klar, wenn man so bloß auf die Zahlen sieht, muss man sagen, Weltcup Varese, dritter Platz, EM, zweiter Platz, aber dann Weltcup Luzern, der fünfte Platz, wo wir dann gesagt haben, es gab ein paar Probleme schon, auch in der Renngestaltung, in der rudertechnischen Umsetzung. Und da haben wir jetzt einfach mal reagiert, dass wir Schönherr wieder auf Schlag gesetzt haben und auf Backboard dann auch nochmal einen jungen Mann, der sich natürlich vehement angeboten hatte über seine Physiologie und auch über seine Rudertechnik, dass wir gesagt haben, wir geben Frederik Breuer da das Vertrauen und arbeiten mit ihm jetzt erstmal in der Position im Achter weiter.
Ist aber natürlich jetzt nochmal eine Umstellung kurz vor Olympia. Wie soll das Team, ohne jetzt ein weiteres Rennen vor Olympia zu haben, an Stabilität bis dahin gewinnen?
Ja, die Zeit ist knapp, das gebe ich zu. Wir haben noch 40 Tage, bis wir dann nach Paris fahren, beziehungsweise dann auch die Vorläufe anstehen. Ich glaube schon, von der Grundstruktur wissen die Männer auch, was eigentlich notwendig ist. Bloß man setzt sich das noch nie um, weil sicherlich auch innerhalb der Mannschaft vielleicht ein paar Querelen aufgetreten sind zwischen jung und alt. Das ist noch nicht gelungen, ganz auszuräumen, aber ich glaube, die Mannschaft muss zur alter Stärke zurückfinden in der Hinsicht, dass man mannschaftlich natürlich auch zusammenarbeiten muss. Und
was waren das für Querelen? Was waren das für Querelen? Worum ging es da genau?
Naja, es war schon mit der Position, dass wir Hannes Oetzig erstmal in das Boot mitgesetzt hatten, der jetzt von der Physiologie natürlich der Schwächste war. So, das war natürlich nicht so ganz so gut angekommen bei der Mannschaft, weil natürlich einige andere den Platz räumen mussten, zum Beispiel auch Marc Hammann. Das brachte schon ein bisschen Unruhe ins Boot.
Wie versuchen Sie das zu managen und wie versuchen Sie bis Olympia eben es zu schaffen, dass der Deutschlandachter auch wirklich ein gemeinsames, starkes Boot ist?
Ja, erstens natürlich, wir fahren morgen in die Trainingslager, in unsere unmittelbaren Wettkampfvorbereitungen. Dort wird also die Mannschaft dann komplett den ganzen Tag ohne Ablenkung, sage ich jetzt mal, vom häuslichen Umfeld auch zusammenarbeiten. Wir haben da im Vorfeld auch Gespräche geführt, haben auch gesagt, dass das natürlich auch eine Herausforderung jetzt an die Sportler stellt, diese Zielstellung, die sie ja selber gerne erreichen wollen, auch wirklich umzusetzen. Wir würden jetzt vielleicht auch nochmal den Versuch starten, dass wir da auch nochmal einen Mentalcoach mit einsetzen, dass einfach dort die Stimmung und der Zusammenhalt und natürlich auch die fleißige Trainingsarbeit dann auch Wirkung zeigt. Also aus meiner Sicht, wir hatten in Poznan auch nochmal die Mannschaften zusammengenommen, wissen sie alle, worum es geht, worauf es ankommt, was wir vielleicht auch erwarten. Ja, und ich hoffe, irgendwo kommt das dann an, dass man vielleicht doch nochmal den Schalter umlegt und sagt, ja Leute, kommt, wir packen es an, wir gehen nochmal wirklich ganz konzentriert die letzten Tage an und dass das dann wirklich auch weiterführend in Bootsleistung sich niederschlägt.
Weiten wir einmal den Blick. Wir haben ein gutes Ergebnis des Frauendoppelvierers jetzt wieder gesehen. Es gibt Oliver Zeitler im Einer, der sich jetzt schon im Trainingslager mit Blick auf Paris befindet. Das sind so die zwei offensichtlichen Medaillenkandidaten für Paris, diese zwei Boote. Wenn man ihnen jetzt versprechen würde, dass es in Paris diese zwei Medaillen gibt, aber auch nicht mehr, aber auch nicht weniger, würden Sie einschlagen?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Natürlich wollen wir drei Medaillen. Und da war für mich der Achter nach dem letzten Jahr schon ein Medaillenkandidat. Ich muss aber sagen, vielleicht drängt sich jetzt auch der Männer-Doppelzweier auf, der da vielleicht auch noch weiter vorfahren kann, die heute ein sehr gutes Rennen abgeliefert haben. Aber der Frauen-Doppelvierer, ja, das ist schon für mich auch so ein heißer Anwärter mit neben Olli Zeitler um eine Medaille zu kämpfen. Von der Physiologie haben die Mädels das drauf. Heute haben sie Selbstvertrauen weitergetankt. Die Schweiz war immer so erstmal ein bisschen der erste Gegner, den haben sie heute geschlagen. Sicherlich noch nicht so souverän, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber es sind natürlich Schritte, die die Frauen jetzt machen. Und da bin ich doch optimistisch, dass man auch dort um eine Medaille kämpfen kann.
Ist aber natürlich für den Deutschen Ruderverband, der ja viele Jahre lang auch wirklich viele Medaillen gewonnen hat, trotzdem eine Zielsetzung, 2 oder 3 Medaillen, die eben weit darunter liegt, was man eben von früher gewohnt ist. Warum gibt es im deutschen Rudern aktuell nicht so viele Medaillenkandidatinnen und Kandidaten?
Ja, das ist eine gute Frage. An die stoßen wir jeden Tag eigentlich. Ja, ich sehe Ursachen natürlich in unserer eigenen Struktur. Wir sind natürlich sehr verhaftet in dem, was auch das BMI oder DOSB vorgibt. Diese Konzentration an den Leitstützpunkten, wo viele Sportler eben auch nicht mitgehen wollen, ihr heimisches Umfeld zu verlassen. Natürlich haben auch die Länder immer wieder ihre Eigeninteressen. Ich denke auch die Bund-Länder-Vereinbarung, wie das getroffen ist oder wie man sich die neue Struktur im Leistungssport vor Jahren schon mal vorgestellt hat, die hat noch nie gegriffen. Ich sage mal, es sind immer noch Einzelgrüppchen, die sicherlich auch erfolgreich arbeiten können, also die dann auch landesspezifisch oder in den Ländern verbleiben. Ich sehe natürlich in der Konzentration, so wie die anderen Nationen uns das vormachen, ob das die Holländer sind oder ob das die Briten sind, die Konzentration der Besten an den Leitstützpunkten und dann auch ein gezieltes, effektives und wissenschaftlich fundiertes Training, dann glaube ich, kann man auch wieder erfolgreich sein. Im Moment muss ich gestehen, in den 3 Jahren, wo ich die Verantwortung als Cheftrainerin hatte, bin ich an den Grenzen natürlich auch sehr hart manchmal aufgekommen. Aber es muss einen Strukturwandel auch im gesamten deutschen Sport geben. Das ist meine Meinung. Dann werden wir auch in anderen Sportarten wieder erfolgreicher. Es ist ja nicht bloß Rudern, die jetzt so ein bisschen die Sportart, die da ein bisschen in den Seilen hängt. Ja, es ist nie unser Anspruch, dort nur um 3 Medaillen zu kämpfen, gebe ich auch ganz ehrlich zu.
Die Ruder-Bundestrainerin Brigitte Bielich über die Probleme im Verband und auch im deutschen Sport insgesamt kurz vor den Olympischen Spielen von Paris. Wir haben schon mehrmals nach Stuttgart geschaltet in dieser Sendung. Die 90. Minute zwischen Slowenien und Dänemark bricht gleich an. Ihr Reporter im Stadion für die letzten Minuten ist Jens Rieck. Es steht weiterhin 1:1.
Noch immer hat die Partie keinen Sieger, aber zumindest gibt es jetzt hier beim Stand von 1:1 endlich ein bisschen Alarm. Wir haben nach einer Stunde, 4 Minuten Nachspielzeit übrigens gerade angezeigt. Wir sind schon drin in dieser Nachspielzeit. Die 90 Minuten sind vorbei. Wer nach einer Stunde bei diesem Spiel, da stand es 1:0, Christian Eriksen, der gerade wieder den Ball hat, hatte getroffen. Wunderschönes Tor übrigens vorbereitet von Wind, dem Wolfsburger per Hacke. Wer nach einer Stunde von dieser Partie vorm Fernseher aufgestanden ist, dachte sich, naja, Dänemark spielt das Ding hier ganz normal runter, ist der Favorit und führt hoch verdient. Aber dann haben sie das Ganze aus der Hand gegeben, wirkten schläfrig, unkonzentriert. Šeško knallte schon einen Ball an den Pfosten. Das hätte doch eine Alarmglocke sein müssen für das Team von Kasper Hjulmand, aber nichts da. Eine Minute später nach einem Eckball sauste der Ball zu Janzer und Hjulmand fälschte den Ball unhaltbar für Schmeichel. Das ist der Torwart, der den ab. Und so steht es hier jetzt sehr überraschend 1:1. Und die Zuschauer, die auch schon eingeschlafen waren, sind immerhin wieder da. Die 51.000 sehen die Roten wieder komplett vor dem Tor von Oblak. Ball saust an allen vorbei. Auch am Mann in Gelb, der mit Atletico als Stammkeeper in dieser Saison immerhin Platz 4 machte in La Liga. Und das ist auch nicht so schlecht in dieser Liga. Also, und er ist auch nicht so sehr darum bemüht, den Ball jetzt gleich wieder in die Partie hineinzubringen, während wir uns in die letzten 2 Minuten dieser bei sehr guten Fußballwetter, Temperaturen um die 22 Grad, leicht bewölkter Himmel, in dieser über weite Strecken doch enttäuschenden Partie jetzt in diese vielleicht letzte große Angriffsbemühung der Slowenen hineinbewegen. Nee, Ball ist schon wieder weg. Landet dann über Holter die Polter mehrere Köpfe am Ende auf dem Kopf vom eingewechselten Mann von Verbic und der bringt ihn dann ins Seitenhaus da, direkt wo mit den weißen Sneakern, wie so viele Bundesliga- und internationale Trainer Kasper Hjulmand steht, der einstige Mainzer Coach. Der winkt da in den 16er hinein, soll es gehen, da geht der Ball jetzt auch hin für die Dänen, die mit Mähle kommen, dem Wolfsburger, der etwas ungenau zurückgespielt, zweiter Ball hineingeschaufelt, wieder in den 16er, herausgeköpft und dann wäre die Chance da für Westergaard, der schnarcht da ein bisschen und dann verstolpert ihm der Ball, der jetzt dann ins Tor ausspringt und sofort sofort sind die Unterstützer, die 2 Millionen Slowenen, die stolz sind, dass sie nach dem Jahr 2000 endlich mal wieder bei einer Euro dabei sind, hatten sich ja schon duelliert mit Dänemark, hatten 1:1 in Ljubljana und dann ein 2:1 Sieg für Dänemark in Kopenhagen, die sich über dieses 1:1 sicherlich mehr freuen dürften als die Dänen und nutzen die Chance jetzt auch nochmal neue Leute hineinzubringen. Brekalo kommt, nee, nicht der Brekalo, den Sie kennen aus Kroatien, das ist ein anderer Brekalo, der jetzt in die Mannschaft hineinkommen wird, auf Seiten von Matjaž Kek, der spielt hier bei Sturm Graz. Kann ich alles erzählen, steht immer noch draußen, da Dänemark den Ball zurückspielt, Achtung zu Schmeichel, da aber gerade so hinsprinten musste, um den Ball dann noch rechtzeitig wieder auf die Wiese zu kriegen. Mittlerweile die Weißen mehr im Ballbesitz und dann mit einem sehr ungenauen Ball machen sie diese gute Chance zunichte. Und Matjaž Kek, der seit 2018 die Geschäfte bei der slowenischen Nationalmannschaft betreut, der mit seinem schwarzen Käppi da unten steht, wird jetzt die Chance nutzen, wahrscheinlich zum Wechseln. Genau so ist es. Damit ist eigentlich die offizielle Spielzeit jetzt durch. 3:37 sind wir drüber. 4 Minuten waren angezeigt. Das wird nicht der schnellste Wechsel in der Geschichte des europäischen Fußballs werden. Das darf ich schon sagen. Und in der Tat, ein leichtes Wandern können wir ausmachen auf der slowenischen Seite. Raus aus dem Feld mit Applaus, unter anderem ihr größter Star, der ist 21-Jährige. Versuche mal die Haarfarbe zu erkennen. Weiß nicht, ob man sich, ist das weiß? Wahrscheinlich ist es weiß eher statt blond bei Šeško, dem Sturmriesen von RB Leipzig, der jetzt ebenso den Platz verlässt wie sein Teamkollege, der heruntergeht. Und das ist Sporda. Also die zwei Angreifer werden 1:1 ersetzt durch Brekalo und Kurtic, die hineinkommen, aber die wahrscheinlich in dieser Partie froh sein dürfen, wenn sie überhaupt nochmal an den Ball kommen. Also ein seltsames Spiel, kein sehr gutes. Dänemark lange Zeit seiner Favoritenrolle gerecht werdend. In der ersten Halbzeit in jedem Fall. Wird jetzt am Ende enttäuscht sein. Wir hören mal rein. Ja, die Dänen lassen die Arme unten. Die Slowenen jubeln. Ausdruck dessen, dass die einen unzufrieden sind und die anderen sich freuen über einen Außenseitererfolg in Stuttgart. Slowenien erringt gegen den Favoriten aus Skandinavien ein 1:1 und feiert.
Live aus Stuttgart, Jens-Jörg Rieck. Und heute Abend treffen dann Serbien und England aufeinander. Holger Dahl blickt auf dieses Spiel voraus.
England zählt bei dieser Europameisterschaft zu den absoluten Top-Favoriten. Vor 3 Jahren scheiterte das Team voller Stars erst im EM-Finale an Italien und das auch noch nach Elfmeterschießen im heimischen Wembley-Stadion. Alles andere als ein Sieg gegen Serbien wäre eine große Enttäuschung. Trotzdem gibt es Unruhe bei den Engländern. Der letzte Test wurde zu Hause gegen Island mit 0:1 verloren. Da fehlte mit Jude Bellingham allerdings der größte Hoffnungsträger, weil Bellingham nach dem mit Real Madrid gewonnenen Champions League-Finale geschont wurde.
Der Suizid von Robert Enke hat 2009 den deutschen Fußball erschüttert. Über mentale Probleme zu sprechen ist im Spitzensport seitdem zumindest etwas normaler geworden. Der Leistungssport ist für Menschen aber weiterhin ein schwieriges Umfeld, auch weil manche Verbände nicht genug tun, um den Athletinnen und Athleten mit mentalen Problemen zu helfen. Das verdeutlicht auch ein aktueller Fall aus dem US-Profigolf. Jürgen Kalver berichtet.
And Grayson Murray has pulled it off. He's a winner again.
Murray hatte nicht nur zum ersten Mal seit 7 Jahren ein Golfturnier auf höchster Ebene gewonnen, er war sogar in der Lage, seine psychischen Probleme vor laufenden Kameras zu thematisieren.
That a lot of hard work pays off. It's not easy, you know?
Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Ich wollte schon oft aufgeben, mich selbst, das Golfspiel. Und manchmal wollte ich sogar mein Leben aufgeben. Ich hoffe, jeder kann sich davon inspirieren lassen. Wenn ich nur einem einzigen Menschen helfe, ist schon viel gewonnen.
5 Monate später ist die Depression aber zurückgekehrt. Der 30-jährige Murray nimmt sich im Mai das Leben. Die Nachricht von seinem Tod schockiert die amerikanische Sportwelt. Golfprofi Peter Melnati kämpft mit den Tränen.
Ich kannte Grayson nicht sehr gut, aber ich habe die letzten 2 Tage mit ihm zusammen verbracht.
Es
ist schon komisch. Wir sind so ehrgeizig. Jeder will den anderen schlagen. Und dann passiert so etwas. Und man merkt, wir sind alle einfach nur Menschen.
Wir sind alle nur Menschen.
Nach der Todesnachricht ist Jay Moynihan, der Geschäftsführer der PGA Tour, sofort zum gerade laufenden Turnier nach Texas geflogen. Eine Übung in Krisenmanagement und Public Relations. Es gilt, den Vorwurf zu entkräften, dass die Organisation nicht genug leiste, um Aktiven zu helfen und sie in kritischen Phasen zu unterstützen. Denn genau das hatte Murray zuletzt 2021 sehr lautstark in den sozialen Medien bemängelt und dabei hatte sie jetzt versagt.
Wir sind stolz auf unsere Programme, um unsere Spieler, jeden hier, zu unterstützen. Dass wir Grayson verloren haben, macht mich natürlich sehr traurig. Aber in den Gesprächen, die ich mit ihm hatte, besonders im letzten Jahr, habe ich sehr viel von ihm gelernt. Er war offen und transparent.
Psychologen gehören im Profigolf zwar seit Jahrzehnten zum Milieu. Einer der berühmtesten, Bob Rotella, der seit den 80er Jahren diverse Golfprofis betreut hat und dessen Bücher zu Bestsellern wurden. Rotella ist dadurch Trendsetter geworden. Dass es für ihn aber vor allem darum geht, die Leistung zu optimieren, hat er vor ein paar Jahren gegenüber dem Deutschlandfunk offen zugegeben.
I was really interested in studying.
Mich hat interessiert, wie man Menschen, die bereits sehr gut sind, zu wahrer Größe führt. In den 60er und 70er Jahren war die Psychologie mehr auf Menschen mit erheblichen mentalen Problemen konzentriert und darauf, sie alltagstauglich zu machen. Das war nichts für mich.
Zu dieser Aussage passen die Ergebnisse einer Studie, die das British Journal of Sports Medicine im April veröffentlicht hat. Darin heißt es, dass sich die Suizidrate unter College-Sportlern zwischen 2002 und 2022 verdoppelt hat. Nicht nur im Profisport, sondern auch an den Universitäten werden also die Aktiven bei psychischen Problemen nicht genug aufgefangen. Trotz einer Welt, in der viel Geld in moderne Anlagen und ausgebildete Trainer und Betreuer investiert wird. Und es ist ein gesellschaftliches Problem. Hinter Unfällen und Mord ist Suizid die dritthäufigste Todesursache in der Altersgruppe zwischen 15 und 24. Die Hauptautorin der Studie, Bridget Whelan von der University of Washington in Seattle, hofft deswegen, dass die Probleme stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.
Die Studie kann ein wichtiger Beitrag zum Thema psychische Gesundheit und Selbstmord sein. Vor allem, um es zu entstigmatisieren und solche Gespräche zu erleichtern, auch unter Spitzensportlern. Sicherlich kann dieses Papier auch genutzt werden, um aufzuzeigen, wie groß das Problem ist. Und dass es wohl häufiger vorkommt, als wir bisher gedacht haben.
In Einzelfällen haben berühmte Athleten wie Turnerin Simone Biles und Schwimmer Michael Phelps in dieser Hinsicht schon einiges getan. Der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten berichtet nach seinem Karriereende davon, dass er nach jeder Olympiateilnahme depressiv gewesen sei. Biles verzichtet 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio auf mehrere Starts und spricht ebenfalls öffentlich über ihre mentalen Probleme. Whelan geht es aber darüber hinaus darum, praktische Ansätze zur Suizidprävention umzusetzen. Etwas, was über bereits existierende, gut klingende Best-Practice-Papiere hinausgeht. Zumindest die University of Washington wird konkrete Schritte unternehmen. Sie sind nicht halb so aufwendig wie die medizinische Betreuung von Sportlern in ungesunden Kontaktsportarten wie Football. Das Stichwort lautet gezieltes Screening, die sogenannte Vorfelddiagnostik.
Wir werden im Sommer ein Programm zur Suizidprävention einführen. Die Idee ist, alle Mitarbeitenden und Studierenden gleichermaßen darin zu schulen, wie man auf Warnzeichen achtet und was zu tun ist, wenn man sie sieht, wie man ein Gespräch mit der fraglichen Person beginnt und wie man ihr konkret verfügbare Ressourcen zur Verfügung stellt.
Um so vielleicht ähnliche Todesfälle wie von Grayson Murray in Zukunft zu verhindern.
Jürgen Kalver über Möglichkeiten der Suizidprävention im Leistungssport. Und damit endet diese Ausgabe von Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Danke fürs Zuhören. Weitere Hintergrundberichte zur Fußball-Europameisterschaft finden Sie auch auf deutschlandfunk.de/sport oder in der Deutschlandfunk-App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.